Auf 1-Korrespondent Jan Mainka ist Chefredakteur der deutschsprachigen Budapester Zeitung. Mit ihm unterhalten wir uns heute über die Auswirkungen der Friedensmission von Viktor Orban in der Ukraine, Russland, China und den USA. Herr Mainka, seien Sie mir gegrüßt. Nach Orbans Friedensmission hat Kommissionspräsidentin von der Leyen nun einen EU-Boykott Ungarns angeordnet. Wie beurteilen Sie dieses Vorgehen?
Ja, also das ist erschreckend. Also das ist für mich Baerbock oder Kindergartenniveau. So nach dem Motto, du hast mir ein Förmchen weggenommen, mit dir spiele ich nicht mehr. Also das ist völlig infantil und völlig unwürdig für die Position einer Kommissionspräsidentin und auch irgendwie selbstherrlich. Überall heißt es, von der Leyen ordnet an, und da frage ich mich, auf welcher rechtlichen Grundlage. Ist da irgendwas niedergelegt, wenn jemand unabgestimmte Maßnahmen macht, dass er dann auszuschließen ist, also boykottieren ist? Gibt es da ein Statut über die Führung einer EU-Ratspräsidentschaft? Und wenn nicht, warum macht sie das dann? Die EU-Kommission ist ja nicht ihr privater Club. Die von der Leyen hat in erster Linie die Interessen der EU-Europäer zu vertreten und hat jetzt keinen privaten Rachefeldzug zu veranstalten. Also ich glaube, wir haben es hier mit einer massiven Kompetenzüberschreitung und Amtsanmaßung zu tun. Und ich würde es ja verstehen, wenn hinter der heftigen Reaktion des Leyen-Lagers ein richtig gut durchdachter Friedensplan stehen würde. Aber da sehe ich nichts. Außer dümmlichen Durchhalteparolen ist da nichts. Ich sehe ja nur eine allgemeine große Ratlosigkeit. Das Ganze wäre auch egal, wenn nicht täglich an der neuen Ostfront Dutzende Soldaten für diese Ratlosigkeit ihr Leben lassen würden. Und von daher ist das absolut zu begrüßen, dass es da alternative Ansätze gibt zu dieser Ratlosigkeit der EU-Oberen.
Aber wenn es dann zu einem EU-Boykott käme, ist damit auch die ungarische Ratspräsidentschaft beendet?
Das glaube ich nicht. Also hätte man das richtig beenden wollen, dann hätte es schon vorher Wege gegeben. Es gab ja im Vorfeld der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft schon Versuche, das abzubiegen. Hat wohl nicht geklappt. Dafür gab es keine rechtliche Grundlage. Umso fragwürdiger ist jetzt das, was von der Leyen macht, dass sie findet, dass Ungarn bestraft werden müsste und dann auch gleich die Strafe umsetzt in Form ihrer Boykottmaßnahme. Was ist das anderes als Selbstjustiz? Hat das was mit Rechtsstaatlichkeit zu tun? Nein. Aber noch bleibt abzuwarten, wie viele Regierungen wirklich mitmachen bei diesen Boykottmaßnahmen von ihr und von Borrell und wie viele Rückgrat beweisen und sich gegen den Konfrontationskurs der Leyen-Truppe positionieren. Aber Tatsache ist natürlich, die ungarische Ratspräsidentschaft wurde dadurch geschwächt. Und das ist schade. Und mit Blick auf die EU sogar regelrecht destruktiv. Denn das proeuropäische Ungarn ist ja angetreten, um positive Akzente zu setzen und um Veränderungen bei der EU zum Positiven hin zu bewirken. Und angesichts von Orbans Friedensmission, über die jetzt alle sprechen, geht das ein wenig unter. Ungarn ist sehr gut angetreten für seine EU-Ratspräsidentschaft. Also die ungarische Regierung hat eine sehr detaillierte Agenda, die zahlreiche wunde Punkte der EU aufgreift. Stichpunkte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit. Natürlich Migrationspolitik, was wir gut können in Ungarn, Agrarpolitik, Erweiterungspolitik, Demografie. Nachlesen kann man das im aktuellen Magazin der Budapester Zeitung, da wird das detailliert vorgestellt. Und all diese Punkte geraten jetzt im Schatten dieses Angriffes der EU-Mainstreamer gegen Ungarn und die Bearbeitung all dieser für die EU, für die Zukunftsfähigkeit der EU extrem wichtigen Themen könnte jetzt leiden.
Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell möchte künftig alternative Konferenzen zu denen des Europäischen Rates durchführen, solange dieser von Viktor Orban geleitet wird. Was hat es denn damit auf sich, Herr Mainka?
Also erstmal geht es ja nur um eine einzige Konferenz, die ist für Ende August anberaumt in Budapest. Und die soll indirekt boykottiert werden durch eine Gegenveranstaltung von Borrell. Also das Ganze fällt für mich da auch wieder in die Kategorie Kindergarten. Das gehört sich einfach nicht. Aber warten wir auch hier mal ab, wie so das Kräftemessen ausgeht. inwieweit die Macht von Borrell überhaupt noch reicht. Gestern hat ja der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer auf Twitter gepostet, dass die Minister der ÖVP selbstverständlich weiterhin an den Räten und Sitzungen teilnehmen werden, denn es gäbe ja viel zu tun. Der Premier von Luxemburg hat sich ähnlich konstruktiv geäußert. Also warten wir mal ab, wie das Kräftemessen dann ausgeht.
Hat Ungarn langfristig noch einen Platz in einer EU, wenn sogar bei so grundsätzlichen Fragen keine Einigkeit herrscht?
Würde die Frage mal so formulieren, hat die Vernunft noch langfristig einen Platz in der EU? Denn momentan tritt Ungarn allein auf weiter Flur innerhalb der EU quasi als Anwalt der Vernunft auf. Also all die Probleme, die wir jetzt haben mit der EU, die Ungarn hat, ergeben sich ja nur daraus, dass die EU-Funktionäre Entscheidungen treffen, deren Lösungen außerhalb des Bereichs der Vernunft liegen. Siehe zum Beispiel Migrationspolitik und so weiter. Das hat doch nichts mit Vernunft oder mit Realismus zu tun. Und sollten Unvernunft und Irrationalität eines Tages weiterhin triumphieren, dann hat sich das mit der EU sowieso erledigt. Denn wenn die EU wieder zurückkommt auf den Weg von Vernunft und Logik, dann hat auch Ungarn kein Problem mehr. Dann ist Ungarn ein ganz pflegeleichtes, normales Mitglied. Alle Verunstimmungen werden vom Tisch. Also entweder die EU bekommt noch einmal die Kurve und aus der EU wird noch was, oder das hat sich erledigt mit Ungarns Mitgliedschaft. Aber dieser Huxit ist nur im Kontext zu sehen mit den allgemeinen Prozessen, die sich innerhalb der EU vollziehen werden, ob sie nochmal die Kurve kriegt oder nicht.
Wer in der EU nicht auf Linie ist, Herr Mainka, wird offenbar nicht toleriert. Wie die Boykottpläne ja zeigen, könnte die EU auf Dauer genau an diesem Punkt zerbrechen?
Ja, also das ist ein ganz, ganz schweres Problem, vor dem jetzt die EU steht. Die Stärke von Europa ist ja seine Vielfalt. Und die große Stärke der EU war, ich muss in der Vergangenheitsform sagen, die kollektive Weisheit. Also dass wie in einer echten Demokratie in einer Entscheidungsfindung vielfältige Aspekte eingeflossen sind, einfließen konnten. Und wenn das jetzt wegfällt und sich die EU quasi zu einer bürokratisch, diktatorisch geführten Mammutbehörde entwickelt, dann sind suboptimale Entscheidungen vorprogrammiert und letztlich auch ein Scheitern der EU. Als Konsequenz würde dann das Geld knapper, Verteilungskonflikte würden intensiver und daran würde die EU zerbrechen. Und nicht jetzt daran, dass jetzt die momentanen Machthaber, Tonangeber ein Problem mit abweichenden Meinungen haben, sondern daran, dass infolgedessen das Ganze noch suboptimaler werden würde und dann zerbrechen würde.
Zurück zu Orbáns Friedensmission bei Zelensky, Putin, Xi Jinping und Donald Trump, hat weltweit große Beachtung erfahren. Kann so ein Weg zum Frieden in der Ukraine aussehen? Orbán als neutraler Vermittler zwischen Putin und seinem möglichen US-Präsidenten Donald Trump?
Also ich möchte mal so zurückfragen, gibt es momentan eine bessere Alternative zur Friedensschaffung, als die Gesprächskanäle permanent offen zu halten und sich auszutauschen? Also ich sehe momentan keinen anderen Weg zur Schaffung des Friedens als der, den Orbán genau eingeschlagen hat. Natürlich wäre es optimaler, wenn ein großes Land mit großem internationalen Gewicht in die Rolle des Vermittlers springen würde. Aber da ist momentan nicht viel, zumindest nicht auf westlicher Seite. Schauen wir nur mal nach Deutschland. Wo gibt es dort noch international angesehene Politiker vom Schlage eines Genscher oder Kohl? Ich sehe Baerbock, ich sehe Scholz, also ich sehe nichts dergleichen. Es ist ein großes Problem, dass im Westen im Moment fast alle Spitzenpolitiker extrem schwach sind und dann Klammer auf extrem fremdbestimmungsaffin, aber das ist ein anderes Thema. Und in dieser Situation springt jetzt das kleine Ungarn gezwungenermaßen in die Bresche. Aber wir haben natürlich auch einen entscheidenden Asset. Also wir haben zwar nicht die Größe wie Deutschland oder Frankreich, die eigentlich prädestiniert werden, solche Rolle auszufüllen. Aber wir haben einen entscheidenden großen Vorteil. Durch eine sehr gute, unter anderem auf gegenseitigen Respekt beruhende Außenpolitik, hat Ungarn in den letzten Jahren ein sehr hohes internationales Ansehen erworben. Die ungarische Regierung ist momentan auch die einzige, die mit allen Konfliktparteien, also die zur Lösung des Ukraine-Konflikts notwendig wären, ein Gesprächsverhältnis hat und ein Vertrauensverhältnis hat. Also Russland, China und natürlich die USA. Deutschland hat das lädiert, aber Deutschland hat sich aufgrund seiner personellen Ausstattung ohnehin aus der Lösung und seines Verzichts auf souveräne Entscheidungen sowieso aus der Lösung des Konfliktes herausgenommen. Also das ist natürlich sehr gut, dass Ungarn mit den, so quasi wie früher die Schweiz, als neutrales Land, wir sind nicht neutral, aber wir können halt mit den verschiedenen Seiten gut reden. Aber natürlich, die ungarische Regierung ist realistisch. Sie hat keinesfalls vor, in die Rolle eines Chefunterhändlers zu schlüpfen. Das steht uns nicht zu. Wir sind doch also klein und haben nicht das Gewicht. Und von daher scheint es mir, dass die ungarische Regierung es nur darauf angelegt hat, so eine Art Impulsgeber oder Katalysator zu spielen. Also die ungarische Regierung, beziehungsweise Orbán, öffnet eine Bresche, zeichnet einen Weg vor, den dann andere benutzen könnten, wenn sie denn willig wären. Und wenn wir uns mal anschauen, wie diese Strategie bisher aufgegangen ist, dann ist es, könnte diese Überlegung von Erfolg gekrönt sein. Es gab am Anfang, nach den ersten großen Begegnungen, also vor allem nach dem Putin-Treffen, eine ganz große Anti-Orbán-Welle. Von der Leyen, Borrell, Tusk, Kallas haben alle Orbán in teils sehr despektierlicherweise angegriffen. Und so als hätten sie sich untereinander abgesprochen, haben sie obligatorisch ihre dummen Sprüche aufgesagt. Unter anderem, dass Orbán kein EU-Mandat hätte für Friedensverhandlungen, was natürlich völliger Nonsens war. Orbán hat nie behauptet, dass er ein EU-Mandat hat. Und es sind auch keine Friedensverhandlungen gewesen, sondern das waren Fact-Finding-Touren. Er wollte gucken, wie die Befindlichkeiten sind, wo die Limits sind, was die Möglichkeiten sind. Er wollte erstmal rauskriegen, wie das da aussieht bei Putin, bei Zelensky, was auch der Chinese dazu sagt und wie das dann Trump sieht und so weiter. Es ging gar nicht darum, jetzt offizielle Verhandlungen für die EU zu führen, aber das wurde behauptet, um halt Orbán noch weiter anzugreifen. Aber interessant ist, dass nach dieser dümmlichen Welle der EU-Funktionäre sich auf YouTube, auf Twitter sehr viele unabhängige, gebildete Influencer zu Wort gemeldet haben, die plötzlich das sehr gut befunden haben, was Orbán getan hat, weil das ist ja halt, jeder halbwegs Gebildete weiß, dass ein Krieg kann nicht ewig gehen, irgendwann muss angefangen werden zu verhandeln, je früher, desto besser. Und wenn man jetzt ins Internet reingeht, das ist das vorhin mit positiven Statements, die was komplett abweicht von diesen dümmlichen Statements der EU-Oberen. Vorgestern habe ich gelesen von Harald Kujat, immerhin der oberste General AD Harald Kujat, immerhin einstmals der oberste Militär Deutschlands. Was sagt er zu den Friedensinitiativen von Orbán? Bewundernswert, verantwortungsvoll, richtig, großartig. Das sagt ein Militär. Oder gestern habe ich gehört ein gutes Interview mit Volker Hellmeier, Finanzexperte. Was sagt er? Ich begrüße sehr, was Orbán derzeit macht. Wir müssen miteinander reden. Oder auch viel Lob gab es von Leuten von Bündniswahl, Sarah Wagenknecht selber oder Sevim Dagdelen, die natürlich jetzt positiv sind, weil das ist genau das, was sie gefordert haben, also die Vertreter des Friedenslagers. Verhandlungen, das ist ja eine Kernforderung. Wir müssen Waffenstillstand dann verhandeln. Und Orbán macht genau das jetzt. Und deswegen, und das ist auch gut, dass er auch aus dem linken Lager viel Zuspruch erhält. Oder hier Max Otte und einige andere haben ihn sogar aufgrund dieser 5 Stationen seiner Friedensmission für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Rhetorisch nur, wird keine Chance haben, solange der so vergeben wird, wie er halt vergeben wird. Stichwort Obama. Aber immerhin. Also das Internet ist voll mit positiven Statements von Influencern. Und jetzt warten wir mal ab. Und darüber darf man auch nicht vergessen, wie sieht es mit der Bevölkerung aus? Jetzt ist ja rausgekommen eine Meinungsumfrage in der Ukraine zum Thema Verhandlungen. Und da haben sich ungefähr 44% der Ukrainer für Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland ausgesprochen. 44%. Ich weiß nicht, dieses Meinungsforschungsinstitut, was es für einen Stellenwert hat und wie repräsentativ das ist, aber immerhin. Und wenn man da noch dazu schlägt, dann die Ukrainer, die jetzt gerade zwangsrekrutiert in irgendeiner Kaserne auf ihren baldigen Tod warten oder die Millionen Ukrainer, die im Ausland ins Ausland geflüchtet sind, um ihr Leben zu retten, dann haben wir wahrscheinlich eine absolute Mehrheit von Ukrainern, die gegen die Fortsetzung der Kampfhandlungen sind. Und in Deutschland ist es ähnlich. Sehr viele Leute auch die, die jetzt nicht irgendwie pro Putin oder sonst was sind, aber die alle sind, die meisten eigentlich pro Frieden. Das ist eine Mehrheit, die man da hat. In Ungarn, Slowakei und so, das ist sowieso als Friedenslage das Stärkste. Also was macht Orban? Orban ist keinesfalls jetzt irgendwie ein Irrer auf einem Ego-Trip, so wie er in den westlichen Medien karikiert, in den Mainstream-Medien karikiert dargestellt wird, sondern er vertritt momentan die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung in der Ukraine und in vielen EU-Ländern. Also es ist zutiefst demokratisch. Er vertritt die Interessen, die von der Leyen-Clique gerade verrät. Also vielleicht sollten wir von der Leyen und Co. darüber nachdenken, wer hier ein Demokratieproblem hat, aber das nur am Rande. Aber vor allem sollten die erkennen, die Zeichen der Zeit erkennen, wie das jetzt aussieht. Kurzfristig, wir haben, das ist ein sicheres Ereignis, also wenn der Secret Service einigermaßen seine Arbeit wieder vernünftig macht, haben wir einen Präsidentschaftswechsel in den USA im November. Und dann, und jetzt wissen wir auch dann, wie der Vizepräsident heißen wird. Und auch er wird eher auf Distanz gehen zum bisherigen Kurs der Biden-Regierung. Also wir sprechen von 4 Monaten Zeitfenster, in der wir noch was europäisch lösen können. Danach wird das dann der Amerikaner uns vor veränderte Tatsachen stellen. Das muss auch von allein erkennen, dass ihr Kurs nur noch innerhalb eines gewissen Zeitfensters durchsetzbar ist. Und das andere ist geopolitisch. Wir erleben gerade den Übergang zur multipolaren Weltordnung. Und das können wir nicht aufhalten. Der globale Süden wird immer stärker und der Hegemon USA wird schwächer. Es wird eine multipolare Weltordnung geben. Und Europa kann in diesem Prozess würdig und durchdacht mitmachen oder hat so peinlich wie bisher, indem es sich auf Gedeih und Verderb den USA ausliefert und keine eigenen Interessen vertritt. Besser wäre natürlich Ersteres. Aber dafür wäre es notwendig, dass die EU-Führung und die westliche Regierung langsam ihr Wunschdenken zugunsten von Realismus zurückschrauben. Und dann könnten sie vielleicht auch erkennen, dass es kein Unglück für die EU ist, sondern eher ein Segen, dass es innerhalb der EU noch einen so mutigen, starken und vor allem international angesehenen Spitzenpolitiker wie Orban gibt, der jetzt momentan das Versagen der anderen EU-Politiker wettmacht. Und vielleicht ist auch diese Friedensmission von Orban die letzte Chance für Europa, den europäischen Konflikt, was es ja ist, europäisch, also im Interesse der Europäer, zu lösen. Denn was nach November passiert, warten wir erstmal ab. Es kann sein, dass es so fallen gelassen wird wie Afghanistan. Und dann haben wir halt das große Problem. Wir können bis November warten, wir können aber auch schon früher anfangen, uns ein bisschen mit der Realität beschäftigen. Also solche Überlegungen müssen jetzt reifen. Dafür braucht es Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Dafür braucht es viel Kommunikation und Aufklärung, so wie wir jetzt gerade machen, dass wir Denkprozesse, die initiiert wurden, dass wir die aufgreifen, dass wir sie zu Ende denken, dass wir die ganze Tragweite dessen, um was es jetzt geht, erfassen und darstellen. Und natürlich brauchen wir dann Staatsmänner, die das dann umsetzen, Staatsmänner wie Orban, die die Bresche schlagen, aber dann noch weitere Mutige, die Orban folgen. Na, hoffen wir das Beste.
Danke auch für dieses Statement, Herr Mainka. Liebe Grüße nach Budapest und bis zum nächsten Mal.